Ottos Autolexikon. Interessantes, Spannendes und Kurioses aus der langen Geschichte des Automobils von Otto Meyer-Spellbrink.
Hallo, Freunde der Nacht und des Longdrinks. Was wohl finden wir unter dem Buchstaben I? I wie Imperial. Freistehende Chromscheinwerfer und ein beinahe viereckiges Lenkrad? Und das alles im Jahr 1963? Ha, wie passt sowas wohl zusammen? Wir sitzen in einem Chrysler Imperial. Schon 1926, als Walter Chrysler seine ersten Modelle rausbrachte, nannte er das Spitzenmodell Imperial. Das übrigens hat nur bedingt mit dem Imperialismus zu tun, denn Imperial heißt schlicht kaiserlich. Und wir finden diesen Namen in der ganzen Welt für die unterschiedlichsten Produkte, wie Zigaretten, Versicherungen und sogar Heizöfen und so weiter. Und auch in den Folgejahren heißen die luxuriösesten Chrysler-Modelle Imperial. Als Chryslers Star-Designer Virgil Exner für 1955 seinen berühmten Forward Look vorstellt, sehen wir im Chrysler-Konzern neben den Marken Chrysler, Plymouth, Dodge, DeSoto nun eine weitere eigene Marke, nämlich Imperial. Das nun soll der frontale Angriff auf die Luxusmodelle von Cadillac von General Motors und Lincoln von Ford werden. Ha! America's most carefully built car wird es 1963 heißen. Ah, das stimmt wohl, aber um es vorwegzunehmen, die Imperials bleiben stets Außenseiter und können Cadillac nie gefährlich werden. Darum verschwindet 1976 die Marke Imperial und taucht nur noch einmal kurz in der Zukunft auf. Nun ist ja der Modellzyklus bei den Amerikanern dieser Jahre sehr eng. Bedeutet, ein neues Auto wird zwar für 2 bis 3 Jahre konstruiert, doch jedes Auto muss sich deutlich vom Vorjahresmodell unterscheiden. Und natürlich gibt es bei der Planung ein paar Jahre Vorlauf. Naja, übrigens, ab 1960 sind beinahe alle Chrysler-Fahrzeuge in selbsttragender Bauweise gefertigt. Das unterscheidet sie von allen anderen US-Fabrikaten. Und warum beinahe? Tja, weil man die teuren Imperials ja auch für eine erlauchte Kundschaft als Langlimousinen anbietet. Die werden in geringsten Stückzahlen bei Ghia in Italien gefertigt. 1963 werden es nur 13 Stück. Und weil das besser mit herkömmlicher Rahmenkonstruktion geht, bleiben die Imperials von der selbsttragenden Bauweise ausgenommen. Schon 1956 zeichnet Virgil Exner die Linien für alle Chrysler-Modelle der Jahre 1961 bis 1963. Für die Imperials hat er sich was ganz Besonderes ausgedacht. Angeblich inspiriert durch die waagerechten und umlaufenden Grillamellen des legendären Cord 810, designt er eine Schnauze, aber nicht mit Schlafaugen, sondern mit freistehenden Scheinwerfern, die freilich gut in die Frontpartie integriert sind. Als Liebhaber der exzessiven Heckflossen hat das 61er Modell hohe Highflashflossen. Im Innenraum finden wir ein trapezförmiges Kombi-Instrument mit spitzen seitlichen Ellipsen, die auf der linken Seite die über Bautenzüge gesteuerte Drucktastenautomatik beherbergen und rechts die Bedienung für Heizung und Klimaanlage. Drucktastenautomatik? Ha, hatten alle Chrysler-Produkte zwischen 1956 und 65. Aber nur die Imperials haben ein fast viereckiges Lenkrad. Wow, aus so einer Idee muss man erstmal kommen. Tja. Seit 1960 gibt es übrigens bei den großen Chrysler- und Imperial-Modellen eine ganz spezielle Instrumentenbeleuchtung. Sie heißt Panelescent Lighting. Was ist das denn? Ja, um Blendung zu reduzieren und um die Zahlen quasi im Raum schweben zu lassen, wird Niederstrom an Phosphor geführt, was einen Trafo nötig macht. Ihre Konstruktion. Der Effekt ist schon super geil. Diese Imperials von 1961 bis 1963 gehören zu den letzten realisierten Exner-Entwürfen. Auch die für die kleineren Plymouth und Dodge von 1962, die auf Geheiß eines neuen Chrysler-Chefs deutlich kleiner ausfallen sollen und zum absoluten Flop werden. Das aber ist wieder eine ganz andere Geschichte. Für 1962 erhalten die teuren Imperials statt der Haifischflossen gerade hintere Kotflügel mit obendrauf sitzenden Rücklichtern. Die Flossen sind passé. Ab 1961 heißt der neue Chefdesigner Elwood Engel, der zuvor bei Ford den 61er Lincoln Continental entworfen hat. Als ersten Job überarbeitet der das Heck der Imperials mit nun in die Kotflügellinie integrierten Rücklichtern. Tja, auch der Kühlergrill ist in den drei Produktionsjahren unterschiedlich. Doch die freistehenden Scheinwerfer und das wilde Armaturenbrett sind in den drei Jahren identisch. Von diesem letzten Exner Imperial von 1963 werden übrigens gerade mal 14.121 Exemplare gefertigt, aufgeteilt in verschieden ausgestatteten Baureihen, nämlich Custom, Crown und LeBaron. Darin enthalten sind das Crown Cabriolet mit nur 531 Stück. Das kostet runde $6.000 und ist damit teurer als das entsprechende Cadillac-Modell. Mit 5,80 Meter Länge und sage und schreibe 2,08 Meter Breite, das muss man erstmal sacken lassen, sind die Imperials bombastisch. Und der 413 Kubik-Inch Motor mit knapp 6,8 Litern und ungefähr 300 DIN PS gehört auch nicht zu dem sparsamsten. Die Torque-Flight-Automatik, das Beste, was auf dem Markt zu haben ist, und vordere Drehstabfederung, übrigens seit 1957 bei allen Chrysler-Produkten, sorgen für unglaublich entspanntes Fahren. Ein äußerst ungewöhnliches Auto im Amerika der frühen 60s. Im Dezember 1963 stirbt die fantastische Dinah Washington mit nur 39 Jahren. Ihr Mad About the Boy ist eine der berühmtesten Scheiben. Naja, verrückt nach dem Kerl, nicht? Und ein bisschen verrückt war ja auch Virgil Exner und sein letzter Imperial. Das war's, Freunde. Lasst euch nicht erwischen.
Das war Ottos Autolexikon bei Radio Oldtimer.
Stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. God knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.